Nächster Halt, Universität.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 9b-Podcasts. Anfang des Jahres, im Januar 2022, hat der Konstanzer Gemeinderat mit der Änderung des Bebauungsplans eine bedeutende Entscheidung für die Universität getroffen. Bis 2040 sind umfassende Umbau- und Ausbaumaßnahmen geplant. Und wir freuen uns sehr, darüber heute mit Thilo Brautsch sprechen zu können. Herr Brautsch, Sie sind einer der Verantwortlichen des Projekts. Vielleicht stellen Sie sich unseren Hörern kurz einmal vor.
Ich bin seit 22 Jahren jetzt hier an der Universität, habe ursprünglich mal Elektrotechnik studiert und bin dann hier in die Planungsgruppe reingewachsen und mittlerweile seit 2003 Abteilungsleiter für Facility Management und kümmere mich um das ganze Baugeschehen, aber insbesondere auch um den Betrieb der Universität, um das infrastrukturelle Gebäudemanagement, das technische Gebäudemanagement und bin halt auch für die Schnittstelle zum Bauamt zuständig. In Baden-Württemberg ist das geteilt. Wir haben eine Hofbauverwaltung, die die staatlichen Gebäude sozusagen verwaltet und auch baut. Und wir sind die nutzende Verwaltung. Das heißt, wir betreiben am Ende die Gebäude. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass wir in diesem Bauprozess nicht selber agieren, aber eben permanent mitwirken müssen, damit wir genau das bekommen, was wir brauchen.
Ja, ich habe schon angesprochen, das ist ein sehr weitreichendes Bauprojekt. Können Sie vielleicht einmal ganz kurz die Dimension dieses Projekts erläutern?
Ja, wir haben 2010 uns überlegt, wie die Universität wachsen soll, in welcher Größenordnung. Und wir haben einfach die letzten Jahre uns davor angesehen, also 2000 bis 2010, und haben dieses Wachstum einfach hoch projiziert bis zum Jahr 2060 und haben dann eben festgelegt, in welchen Bereichen die Universität wachsen soll. Es war einvernehmlich, auch mit der Stadt, dass die Studierendenzahlen nicht über 12.000 an der Universität steigen sollen, weil auch die städtische Infrastruktur mehr nicht hergibt. Und haben uns dann auch demzufolge im Forschungsbereich deutlich konzentriert, dabei noch eine Konzentration auf die Naturwissenschaften gelegt und haben eben festgelegt, dass ein Flächenzuwachs von maximal 55.000 Quadratmetern Hauptnutzfläche, hat man damals gesagt, heute heißt das Nutzfläche 1 bis 6, eben Zuwachs bedeuten könnte. Heute haben wir 120.000, also es ist ungefähr ein Drittel nochmal dazu.
Lassen Sie uns auf die nächsten Jahre einmal blicken. Welche großen Bauprojekte stehen denn da an?
Ja, unmittelbar bevorsteht ein sehr wichtiger Neubau, ein Ersatzneubau des Gebäude X, wo wir die Flächen generieren, um die Sanierung in den Gebäuden CDE vornehmen zu können. Also die Gebäude CDE sind vor allen Dingen schadstoffbelastet, aber auch sonst natürlich in einem sehr schlechten Zustand, sodass dort eine Generalsanierung ansteht. Und ungefähr ein Viertel der Fläche, die wir dort haben, wird dann im Gebäude X realisiert. Und wir haben uns eben schwerpunktmäßig auf die Seminarräume konzentriert, nehmen die aus den Gebäuden CDE dauerhaft raus, konzentrieren die quasi im neuen Gebäude. Wir haben in einer Auslastungsuntersuchung feststellen müssen, dass uns ein mittelgroßer Hörsaal mit 400 Plätzen fehlt. Den bekommen wir tatsächlich zusätzlich. Ansonsten ist es aber keine Flächenerweiterung, weil es eben nur ein Ersatz für die bestehenden Flächen ist. Und ein kleiner Büroteil ist noch dran, sodass wir auch eben Büroflächen dann dort im Neubau auslagern können für die Sanierung.
Also ist das Gebäude X mehr ein Ersatz während des Umbaus von den anderen Gebäuden?
Genau, also wir werden das natürlich dauerhaft betreiben. Wir werden ja mehr als 30 Seminarräume in diesem Gebäude haben. Das heißt, es wird schon ein Ort für die Studierenden werden. Die Stufe wird dort einziehen, die kriegen ihre Büros dort, sodass auch die Wege für die Studierenden kurz sind. Und es gibt also eine ganze Menge strukturelle Verbesserungen auch. Natürlich werden die Räume auch entsprechend modern ausgestattet mit modernster Medientechnik. Und wir bekommen diese Probleme, die wir in den Gebäuden CDE beispielsweise haben, dass es dort keine ausreichenden Fluchtwege gibt, dass es dort nicht ausreichende WC-Anlagen gibt. Klingt trivial, aber da haben wir halt auch Seminarräume mit 100 Plätzen und eigentlich gar keine dazugehörigen WC-Anlagen. Auch das wird natürlich im Neubau alles realisiert. Was wir zusätzlich kriegen und für die Uni sicherlich sehr wichtig ist, ist ein großer Veranstaltungs-Ausstellungsraum, der Universität bisher fehlt und auch zusätzlich noch eine gastronomische Einrichtung für die Studierenden im Wesentlichen.
Also eine Art Mensa, oder? Das kann man sich darunter vorstellen.
Also das wird nicht, also die Idee ist eigentlich, dass es nicht von Seezeit betrieben wird, sondern dass wir einen externen Caterer dort drin haben, der ein ganz anderes Angebot hat, also eben kein Mensa-Betrieb, sondern eher Gastronomie.
Ja, Sie haben es schon angesprochen, das neue Gebäude X soll sehr modern werden. Es hieß auch einmal, dass ein TV-Studio gebaut werden soll. Gibt es diesbezüglich noch Planungen?
Das ist im Forum vorgesehen, also dort das nächste große Projekt. Also einfach um die Dimension mal zu sagen, das Gebäude X, das wird inklusive Einrichtungen und allem drum und dran irgendwo zwischen 90 und 100 Millionen Euro kosten. Das Forum wird in der Größenordnung 112 Millionen Euro kosten jetzt in der Planung. Und das wird in den Jahren 2025 bis 2028 realisiert. Und in diesem Forumsgebäude, was hinter dem jetzigen Werkstattgebäude errichtet wird, da wird auch ein entsprechendes Studio mit eingebaut.
Sie haben schon die Finanzen jetzt kurz angerissen. Trägt die Kosten die Uni oder wie wird das gesamte Bauprojekt finanziert?
Also das ist von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich. Beim Gebäude X trägt das Land sämtliche Kosten. Beim Forum ist das anders. Das ist ja ein Projekt, was aus der Exzellenzstrategie entstanden ist und auch zum Teil mitfinanziert wird. Dort trägt das Land nur die Hälfte der Kosten und 50% trägt die Uni. Und die Uni wiederum hat einen großzügigen Sponsor gefunden, der 25 Millionen dazu gibt. Das ist die Hector-2-Stiftung und der Rest wird aus Uni-Haushalt bzw. Exzellenzstrategie finanziert.
Sie haben schon die Exzellenzstrategie angesprochen. Inwiefern ist die mit diesen Neubauten verbunden?
Ja, also das Forum ist tatsächlich ein Gebäude, was nur durch die Exzellenzstrategie zustande kommt. Also das wäre ohne die Exzellenzstrategie nicht finanzierbar gewesen, weil es eben auch zusätzliche Flächen für die Uni bietet, die das Land so ohne weiteres nicht als zwingenden Bedarf oder als notwendigsten Bedarf angesehen hat. Mittlerweile wurden alle Bedarfe überprüft und auch anerkannt, aber es gäbe natürlich auch sonst dringliche Dinge, die im Bestand sanierungsmäßig notwendig wären und da hätte man das Geld aus Sicht des Landes eher investiert. Aus Sicht der Universität war eben im Zuge der Exzellenzstrategie dieses Gebäude wichtig. Und die Universität hat sich dann halt auch mit dieser Priorität ganz nach oben gekämpft, eben weil sie die 50 Millionen letztendlich mitbringt.
Und wie sieht dann der längerfristige Nutzungsplan von diesem neuen Gebäude X aus? Also Sie haben gesagt, es ist zunächst ein Übergangsbau. Und wie sieht es dann anschließend damit aus?
Da ändert sich nichts. Also das Gebäude wird weiterhin als Seminarraum und Hörsaalgebäude genutzt. Und auch die Büros, die im zweiten Baukörper sozusagen sind, werden weiterhin als Büro genutzt. Wir rechnen mit einer Sanierungszeit, einfach um die Größenordnung mal zu sagen, von 10 bis 12 Jahren für die Gebäude CDE. Mit dem Hintergrund, dass das in 4 Bauabschnitten passieren muss, weil wir eben nicht 1:1 die Flächen haben, sondern eben nur ungefähr ein Viertel. Das heißt, wir werden immer wieder umziehen, in kleinen Bauabschnitten arbeiten müssen. Und danach sollen dann die Gebäude FGH saniert werden. Das dauert dann nochmal 10, 12 Jahre. Also wir reden über einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren. Und von der Seite her gibt es eigentlich praktisch keinen Flächenzuwachs, sondern wir haben nur eine Umorganisation und aber eine deutliche Verbesserung aus unserer Sicht für die Studierenden, die relativ kurze Wege haben und nicht mehr von einem Gebäude ins andere rennen müssen, wenn sie eine relativ kurze Pause ja bei uns haben.
Ja, also sind die Sorgen da auch aus der Konstanzer Bevölkerung, dass die Uni massiv expandiert und ihre Studierendenzahlen erweitert, eigentlich unberechtigt?
Ja, also das muss man eindeutig so sagen. Es ist nicht vorgesehen, die Studierendenzahlen zu erhöhen und das war nie Thema und im Forschungsbereich hat man das in den letzten Jahren ja gesehen, dass durch die Exzellenzinitiative, jetzt durch die Exzellenzstrategie sehr viele Stellen im wissenschaftlichen Bereich geschaffen werden, aber das sind in der Regel dann Beschäftigte und keine Studierenden. Und ich finde es auch gut, dass die Universität so klein ist, wie sie ist. Ich glaube, das macht auch viel aus. Ich glaube, das hat auch viel zum Erfolg beigetragen. Hier kennt sich jeder. Hier läuft man mal über den Flur und trifft sich. hier redet man miteinander, nicht übereinander. Und das ist an anderen Unis deutlich anders, weil einfach von der Dimension, von der Größe mit 30.000, 35.000 Studierenden kann man nicht mehr jeden kennen. Natürlich kenne ich auch nicht jeden, aber wir haben offene Türen und ich habe beispielsweise jeden Monat schon fix mit der Stufe. Man kommt in die Fachschaftskonferenz, wie auch immer. Also es gibt viele Kontakte und das ist auch gut so.
Ja, Sie haben schon jetzt angesprochen, dass Sie viel kommunizieren in Ihrem Job. Und da stellt sich auch die Frage, die Uni ist ja von mehreren Naturschutzgebieten umgeben. Was hat das bei der Planung für eine Rolle gespielt? Also inwiefern wurde dies berücksichtigt?
Also das war ein wesentliches Zeitproblem oder ein Zeitfaktor bei der Aufstellung vom Bebauungsplan, weil sehr ausführliche Untersuchungen gemacht werden mussten. Wir haben ganz verschiedene Schutzkategorien von Naturschutz über Bannwald, über Artenschutz, ganz viele Schutzgebiete über Flora, Fauna, Habitat und ähnliche Dinge. Und es wurden ganz umfangreiche Untersuchungen gemacht. Zum Beispiel wurden am Parkplatz Nord, der ja bebaut werden soll, über ein Jahr lang sogenannte Fallen für Insekten aufgestellt. Das heißt, da wurde nachts wurden die beleuchtet, sodass da Insekten reingefallen sind. Und jeden Tag wurden diese Insekten dann gezählt und auch bestimmt, welche Insekten das sind, um einfach herauszufinden, was das für ein Eingriff ist, was das bedeutet für die Insekten. Sind das welche, die einfach dann woanders hinfliegen und woanders weiterleben? Oder zerstört man den Lebensraum? Muss man Ersatzmaßnahmen schaffen und ähnliches? Und das wurde mit ganz vielen Tierarten gemacht. Das geht über Eidechsen, über Vögel, über Fledermäuse. Alles, was wir hier so haben, wurde da sehr ausführlich untersucht mit sehr vielen Gutachten. Und das geht genauso weiter in der ganzen Pflanzenwelt. Im Gewässerschutz, wir haben ja offenes Gerinne hier von unserem Kühlwasser auf dem Campus. Auch da gibt es Eingriffe. Und für alle Eingriffe, die passieren, wurden eben Ausgleichsbilanzierungen vorgenommen und wurde festgelegt, was man eben als Ausgleich hier vor Ort machen muss oder eben auch woanders machen muss. Aber wir haben uns sehr für eingesetzt, Stadt, Universität und auch Land, dass wir diese Eingriffe so nah wie möglich hier machen, um eben auch hier die Qualität zumindest beizubehalten oder sogar zu verbessern.
Ja, die weiteren Bauprojekte sollen ja aus dem Grund auch hauptsächlich auf bereits versiegelten Flächen stattfinden, um diese Eingriffe möglichst zu verringern.
Genau, das war Voraussetzung eigentlich. Wir hätten jetzt nicht hier große Wälder abholzen können. Das war früher mal in der Entstehung der Universität, war das so geplant, dass die Universität viel größere Flächen im Mainau-Wald noch hätte bekommen sollen, aber das ist heute nicht mehr denkbar.
Und spielt dann bei den Neubauten auch Photovoltaikenergie eine Rolle? Weil bis jetzt ist es ja noch nicht so stark ausgebaut hier an der Universität.
Naja, wir haben in den letzten Jahren schon viele Dächer mit Photovoltaik ausgerüstet. Da haben wir noch rechtliche Probleme, die ans Netz zu bekommen, sind aber da ziemlich an dem Punkt, wo wir auch in Betrieb gehen können. Und alle Neubauten, die errichtet werden, da gibt es in Baden-Württemberg gesetzliche Regelungen, die müssen Photovoltaik bekommen. Und für die Universität ist es natürlich auch gut, weil wir die erzeugte Energie selber verbrauchen, ist es für uns natürlich auch eine sehr wirtschaftliche Sache. Also es ist nicht nur aus politischen Gründen gewollt, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen absolut sinnvoll, das heute so zu machen. Und es werden bei allen Gebäuden werden Untersuchungen entsprechend angestellt, ob und in welchem Umfang das möglich ist. Auch da gibt es dann wieder unter Umständen Kollisionen mit anderen grün besetzten Dingen, wie zum Beispiel die Dachbegrünung oder intensive Fassadenbegrünung wird diskutiert. Und das kann halt nur das eine oder das andere machen. Und da muss man eben Kompromisse finden. Beim Gebäude X wird die größere Fläche mit Photovoltaik bestückt und der Rest wird quasi begrünt.
Ja, wo wir jetzt schon beim Thema Nachhaltigkeit sind, wurde auf einer Veranstaltung im Dezember auch angesprochen, dass es ein Umweltmonitoring geben soll und eine Umweltbaubegleitung. Was kann man sich darunter denn vorstellen?
Ja, das Land hat die Vorgabe gemacht, dass landeseigene Gebäude möglichst oder bis 2030 klimaneutral sein müssen. Im Neubaubereich gibt es da entsprechende harte Vorgaben, was die Gebäudehülle betrifft. Die müssen im Energie-Null-Standard gebaut sein, zumindest überall, ich sage mal, bei normalen Gebäuden, also Bürogebäuden, Verwaltungsgebäuden. Das wird nicht bei jedem Laborgebäude gelingen, aber überall da, wo es möglich ist, plant man das heute schon so. Und wir haben jetzt erstmals beim Gebäude X zum Beispiel auch eine externe Begleitung. Wir wollen dort nach BNB zertifiziert werden oder zumindest das Zertifikat anstreben und die Punktezahl erreichen, die für das Silberzertifikat quasi erforderlich sind.
Können Sie das vielleicht nochmal genauer erklären, was es mit diesen Zertifikaten auf sich hat?
Ja, also BNB ist ein deutsches Verfahren, wo normiert ist, was erforderlich ist, um ein nachhaltiges Gebäude betreiben zu können. Und da gibt es ganz viele Anforderungen. Das sind, wie man sicherlich sich denken kann, die ganzen technischen und die ganzen baulichen Dinge, eben dass man schon mal ganz wenig Energie für den Gebäudebetrieb braucht, aber da kommen auch andere Faktoren rein. Da ist das Thema Mobilität eine Frage, da ist das Thema Behaglichkeit in den Räumen eine Frage, da ist das Thema Lüftung ein ganz wesentlicher Punkt, der wieder kontraproduktiv zum Energieverbrauch ist. Also wir werden im Neubau im X-Gebäude alle Seminarräume auch mit einer mechanischen Belüftung haben. Natürlich mit einer Wärmerückgewinnung, damit das energetisch auch sinnvoll ist. Aber bisher haben wir das ja nicht. Aber unsere Räume haben halt eben auch eine sehr schlechte Behaglichkeit, was die Luftqualität betrifft. Das heißt, wir haben sehr hohe CO2-Werte in den Räumen. Und das wollen wir eben vermeiden, indem wir dort dann eine Lüftung entsprechend einbringen. Und es gibt für alle Systeme dann Punkte. Und wenn ich diese Lüftung einbringe, kriege ich halt mehr positive Punkte, als ich bei der Energie wiederum verliere, weil ich eben mehr Energie dafür auch aufwenden muss. Oder es geht darum, wo wir jetzt nicht gut abschneiden können, ganz einfach, ist das Thema Fahrradstellplätze. Da geht es darum, gibt es Kategorien, wenn ich Fahrradstellplätze in der Nähe von, weiß ich nicht, von 50 Metern vorm Gebäude habe in ausreichender Anzahl und da gibt es dann irgendwie eine sehr hohe Zahl. Wir haben weit über 2500 Sitzplätze im Gebäude letztendlich, also so viele Personen werden das Gebäude nutzen. Und dann muss ich halt für eine hohen Prozentzahl eben in der Nähe, sehr nah in der Nähe Fahrradstellplätze bringen. Dann kriege ich eine hohe Punktzahl. Das geht aber jetzt baulich gar nicht, weil wir im Moment zumindest mit dem Neubau gar nicht so viele Flächen in unmittelbarer Nähe haben, die wir bebauen dürfen. Auch das ist wieder im Wesentlichen dem Grünschutz geschuldet. Wir würden gerne im Süden mehr Fahrradstellplätze anbieten, haben aber eben nicht so viel genehmigt gekriegt, wie wir eigentlich geplant hatten.
Und aus dem Grund wird ja auch nachgedacht, ein unterirdisches Fahrrad, eine Fahrradtiefgarage zu errichten. Was sind da die Planungen und wo soll diese gebaut werden?
Ja, wir reden von der neuen Mitte, also auch ein großes Projekt, auch in der Größenordnung 70 Millionen. Das wird die Universität am meisten einschränken in den nächsten Jahren. Einerseits wird eine neue Ringstraße gebaut, das ist der erste Bauabschnitt. Es wird neue Bushaltestellen geben und in dem Zuge ist dann im zweiten Bauabschnitt vorgesehen, den Platz neu zu gestalten vor der Universität, also zwischen Gebäude A, R und dem neuen Gebäude X oder dem V-Gebäude. Diese große Fläche, wo jetzt zum Beispiel der Biergarten angesiedelt war, das wird alles neu gestaltet und unter dieser Fläche, da ist angedacht, eine große Tiefgarage einzubauen für Fahrradstellplätze. Genau geplant ist das noch nicht, also da wird sicherlich Elektromobilität eine Rolle spielen. Da könnten vielleicht auch Mopeds rein oder in die Richtung, also Elektroroller, sage ich mal, was auch immer dann, wenn das mal gebaut wird, aktuell ist. Und da ist vorgegeben, dass die mindestens eine Kapazität von 1500 Stellplätzen haben muss. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass es mindestens 2000 Stellplätze sein müssen, weil wir eben an den anderen Stellen, wo wir auch ausbauen wollten, nämlich dezentral um die Universität, in der Regel zu wenig Fläche haben, um das tun zu können. Wir werden die bestehenden Stellplätze optimieren. Dazu gibt es jetzt Gespräche zum Beispiel im Senatsausschuss Nachhaltigkeit, dort in der Arbeitsgruppe Mobilität, wo wir uns überlegen, wie wir die bestehenden Stellplätze eben noch optimieren können, verdichten können, um mehr zu bekommen. Aber wir haben eben keine Flächen, wo wir einfach noch mal ein paar Fahrradstellen dahin stellen können. So einfach, wie das klingt. Wir haben viel zu wenige. Und von der Seite her werden wir sicherlich so viel wie möglich dann auch in dieses zentrale Parkhaus einbringen.
Ja, das denke ich auf jeden Fall sinnvoll, weil an vollen Tagen wird schon sehr viel wild geparkt in der Natur. Sie haben es gesagt, es soll eine neue Ringstraße gebaut werden und die Campusmitte soll dadurch verkehrsberuhigter werden. Was ist denn an der Stelle geplant und was ist da die Idee?
Also dieser zentrale Platz, der soll eine sehr hohe Aufenthaltsqualität bekommen, sodass man sich dort als Studierende oder Mitarbeiter oder Gast eben auch gerne aufhält. Da soll es alle Möglichkeiten geben, eben wirklich sich dort wohlzufühlen. Es ist auch dran gedacht, Veranstaltungen dort durchzuführen. Also zumindest haben wir das in der Nutzungsanforderung so beschrieben, dass man da auch mal eine Bühne aufbauen kann. Das ist quasi der Ersatz zu der Idee, den Innenhof, den wir heute haben, der ja mal angelegt war für eine Mitte sozusagen, für die 3000 Studierenden, die zur Gründung der Universität mal als maximales Ausbauziel angedacht waren. Und der ist halt heute viel zu klein und deswegen brauchen wir eben einen neuen Platz und dafür eignet sich eben diese neue Mitte ideal. Die Ringstraße, die ist eben angedacht, insbesondere den Busverkehr aufzunehmen, der auch noch verstärkt werden soll in Zukunft. Also die Stadt hat sich da zumindest die Absicht erklärt, weitere Buslinien zur Universität zu führen. Und deswegen brauchen wir eben auch mehr Haltestellen. Wir wollen die Trennung dieser Haltestellen zwischen 9er und 11er Linie natürlich aufheben, sodass wir eben in alle Richtungen von einer zentralen Haltestelle abfahren können. Und das wird dann an dieser neuen Mitte sein. Diese Straße wird dann fortgeführt zwischen W- und N-Gebäude, ganz nach Norden, um dann eben auch am Parkplatz Nord vorbeigeführt zu werden. Und dort wird es eine weitere Haltestelle geben, wenn dort mal bebaut ist. So ist die Idee. Und einen dritten Haltestellenbereich wird es geben im Bereich vom Parkhaus Süd, wenn das mal bebaut wird.
Wie sieht hier so der zeitliche Horizont aus? Also wann wird hier mit den ersten Baumaßnahmen begonnen?
Wenn es gut läuft, im April diesen Jahres. Also das ist nicht so sehr in der Ferne. Also wir sind, die ersten vorbereitenden Maßnahmen sind ja schon gelaufen, hat man ja gesehen. Also das Gehölz wurde zurückgeschnitten, das musste jetzt schon passieren wegen dem Vogelschutz. Da darf ab März nicht mehr, dürfen keine Bäume mehr gefällt werden. Und deswegen sind die Flächen schon freigeräumt. Und wenn es gut läuft, ist für diesen Straßenbau, werden die ersten Arbeiten ab April losgehen, so die optimistische Idee. Das Wesentliche, muss man vielleicht noch dazu sagen, ist nicht die Straße, die oben drauf kommt. Also das wäre ja schnell gemacht. Sondern wir haben unter den bestehenden Straßen ein Tunnelsystem, wo die ganze Versorgung der Universität dranhängt. Das heißt, wir haben einen Tunnel vom Heizwerk, der oben am Botanischen Forschungslabor ist, am Botanischen Garten ist, bis zur Universität. Und dieser führt nun gerade am Werkstattgebäude lang, zum Teil unter dem Werkstattgebäude lang. Und der muss halt aufgrund dieser neuen Bebauung auch erneuert werden. Und der kommt sinnvollerweise eben unter die Straße. Das heißt, das wird auch eine sehr tiefe Baumaßnahme. Nicht nur die Oberdecke wird erneuert, sondern es wird tatsächlich ein Kanal, ein begehbarer Kanal im Untergrund noch errichtet.
Während dieser Bauphase wird dann auch die Mitte praktisch nicht befahrbar sein. Also wie sehen da die Planungen aus?
Es wird eine Baustraße geben, damit alle noch Studierende, Mitarbeiter und so weiter zur Universität kommen. Die wird nicht so komfortabel sein wie jetzt. Also man wird keine separate Radweg-, Fußweg- und Straßenführung haben, sondern es wird tatsächlich eine Baustraße sein, wo der Bauverkehr abgewickelt wird. Und wo alle anderen auch dort eben diesen Bereich nutzen müssen. Und aber es wird die Universität, der Haupteingang wird natürlich dadurch immer erreichbar sein. Und wir kämpfen noch ein Stück weit dafür, dass diese Straße wenigstens breit genug ist und vielleicht auch noch zumindest eine Markierung für die Fußgänger erfolgt, damit eben da auch so wenig wie möglich Gefährdung ist. Denn man wird sicherlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung dahinstellen, aber wir wissen ja alle, wie gut das funktioniert. Es wird schon kein Fahrradfahrer wird sich an ein Tempo-10-Schild halten, bin ich überzeugt.
Wie lange wird der Bau dieser neuen Ringstraße dann insgesamt dauern, also nach Plan?
Das soll 2024 abgeschlossen sein. Und die neue Mitte, dazu ist noch ein Architektenwettbewerb erforderlich. Also das ist, wird erst im Anschluss erfolgen. Jetzt passiert wirklich nur dieser Kanal plus die Straße obendrauf, plus die Bushaltestellen. Das ist bereits Bauantrag gestellt. Aber für alles andere gibt es dann noch einen Architekturwettbewerb.
Und ist dann in der Campusmitte liegt auch der Fokus auf die Fahrradabstellplätze und die Auto- und die Autoparkplätze sollen nicht groß erweitert werden.
Nein, Pkw-Stellplätze werden wir in den nächsten Jahren deutlich zurückbauen. Wir haben in der Größenordnung, die Zahlen habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber circa 1500 Stellplätze und wir werden ungefähr 300 bis 350 allein durch die Baumaßnahmen, die jetzt schon geplant sind, verlieren. Einerseits werden die Bereiche am Werkstattgebäude ja komplett wegfallen. Da haben wir vor allen Dingen auch die Zweiradstellplätze, also Motorradstellplätze. Und die Parkplätze für die Leute, die im Kinderhaus Kinder haben, die fallen weg. Es fallen die Parkplätze hinter dem Werkstattgebäude weg. Und der Großteil, der wegfällt, ist mit dem Neubau vom Max-Planck-Institut auf dem Parkplatz Nord. Eben das, wo das Gebäude hinkommt, ist ungefähr, naja, deutlich mehr als ein Drittel der Fläche, die eben auch eins zu eins dann gleich verloren geht.
Aber diese Parkplatzbaumaßnahmen sind erst noch in weiter Zukunft geplant.
Naja, Max Planck wird sicherlich auch 2025, vielleicht 2024 mit dem Bau beginnen. Also das ist schon in baulichen Dimensionen gedacht, schon sehr nah. Also der Architekturwettbewerb hat dort schon stattgefunden. Im Moment laufen die Planungen auf Hochtouren. Und dann mit entsprechendem Vorlauf wird ausgeschrieben, sodass das schon absehbar ist. Also das ist nicht so ganz in der Zukunft. Finanzierung steht, insofern steht im Projekt eigentlich nichts mehr im Wege.
Und wurde beim Mobilitätskonzept dann auch so die aktuellen Entwicklungen berücksichtigt, dass es zum Beispiel E-Learning verstärkt genutzt werden wird oder Homeoffice verstärkt in Anspruch genommen wird? Also hat das auch eine Rolle gespielt dabei?
Also man hat verschiedene Szenarien überlegt und es gab ein Szenario Null, wo man eben gesagt hat, es bleibt im Wesentlichen so, es ändert sich nur die Anzahl der Beschäftigten und vielleicht ändert sich noch ein bisschen das Mobilitätsverhalten und dann hat man eben ein Szenario 1 eingeführt und da sind genau diese Dinge berücksichtigt worden, was E-Learning, Homeoffice betrifft und das führt eben auch zu einer Reduzierung der notwendigen Pkw-Stellplätze zum Beispiel. Man geht auch davon aus, dass sich durch Elektromobilität einiges ändert zu Fahrrädern zum Beispiel, die elektrisch betrieben werden. Das ist vielleicht ökologisch nicht sinnvoll, aber trotzdem so ein bisschen sind wir hier auf dem Berg. Insofern wird das eine Rolle spielen, dass das eben mehr Leute auch nutzen und zur Uni kommen. Und von der Seite her gibt es eben dann diese Variante, wo eben noch deutlich die Zahl der parallel auf dem Campus befindlichen Personen nochmal reduziert wurde und das Berücksichtigung fand. Nicht berücksichtigt ist dabei das ganze Thema Corona, was natürlich jetzt nochmal zu einer deutlichen Intensivierung dieser Geschichten geführt hat. Also man hat das ja kurz bevor Corona ins Spiel kam, fertiggestelltes Mobilitätskonzept und da konnte man sich noch nicht vorstellen, dass man nahezu auch alle Lehrveranstaltungen online anbieten kann. Aber das ist natürlich auch auf Dauer nicht das Ziel, das zu tun und vielleicht dual, aber man möchte die Studierenden natürlich auch auf dem Campus haben, man möchte diese Vernetzung haben und von der Seite her wäre das ja eine komplette Änderung der Kultur und wir wollen natürlich keine Fernuni werden, sondern die Studierenden hier vor Ort sehen.
Ja, Stichwort Studieren vor Ort. Demnächst sollen auch die A-Hörsäle umgebaut werden, saniert werden oder sollte schon vor kurzem beginnen. Wie ist hier der Planungsstand beim Bau und wie lange werden diese dann geschlossen sein?
Also wir haben einerseits die Sanierung der Hörsäle, aber wir haben auch die Sanierung der Bereiche vor den Hörsälen, also die ganzen Freiflächen im A-Bereich, die saniert werden müssen, die machen uns noch größere Sorgen. Die Hörsäle an sich, die sind bis zum im Sommersemester jetzt noch komplett im Betrieb und auch noch in der Prüfungszeit. Danach beginnt dann die Sanierung. Das wird in der Größenordnung ungefähr ein Jahr dauern, bis diese Hörsäle fertig sind. Das Audimax ist gar nicht betroffen, aber wird natürlich auch betroffen sein durch Lärm, der im Umfeld passiert. Und unmittelbar im Anschluss, zum Teil überlappend natürlich, wird aber auch der Estrich vor den Hörsälen rausgenommen. Und das ist dann ein Zeitraum, wo es eben aufgrund von Lärm gar nicht mehr möglich sein wird, die Hörsäle zu nutzen, obwohl die dann vielleicht schon fertig sind. Und das wird auch eine Zeit, wo man das Audimax nicht sinnvoll nutzen kann. Also das ist zwar schalltechnisch ganz gut isoliert, aber man muss sich das einfach so vorstellen. Ich sage das immer so plakativ. Es werden kleine Bagger im Eingangsbereich rumfahren, wo wir heute laufen. Das wird nicht irgendwie einer mit einer Spitzhacke da rumgehen, sondern das werden Bagger mit Presslufthammern vorne dran diesen ganzen Estrich rausnehmen müssen. Und das wird sehr viel Einschränkung bedeuten.
Mhm. Ja, diese Einschränkungen müssen ja irgendwie kompensiert werden. Also, was gibt es hier für Pläne, diese fehlenden Räumlichkeiten zu ersetzen? Also es ist auch, ich habe gehört, dass das Kino in Konstanz eine mögliche Alternative für Vorlesungen wäre. Ist das so? Und wie sieht hier die Planung aus?
Also die ursprüngliche Planung von vor 4, 5 Jahren war, dass wir oder den Auftrag bekommen haben, für 2 Räume Ersatz zu finden und alles andere sollte online stattfinden. Die Studierenden sind davon jetzt nicht mehr so begeistert, nachdem sie jetzt schon Corona-bedingt sehr viel online erleben mussten und nicht vor Ort kommen durften. Deswegen überlegen wir jetzt noch mehr Ersatz anzubieten, was natürlich im Endeffekt auch eine finanzielle Frage ist, was wir uns leisten können. Und wir sind tatsächlich mit dem Kino in Verhandlung, aber auch mit anderen Betreibern von großen Räumen in Konstanz. Wir gehen auf keinen Fall aus Konstanz raus. Das macht keinen Sinn, die Leute irgendwie in andere Orte zu fahren. Das ist nicht denkbar. Und wir sind gerade mit den Fachbereichen da in enger Abstimmung, um einfach den Bedarf besser zu kanalisieren. Wir wissen es einfach noch nicht. Und von dieser pauschalen Vorgabe, einfach für 2 Räume Ersatz zu finden, sind wir eben jetzt weg und gucken, dass wir doch individuellere Lösungen finden, um ja, die Bedürfnisse einigermaßen zu erfüllen. Das wird uns nicht ganz gelingen, das ist auch klar, weil es eben einfach nicht gleich große Räume in gleicher Anzahl gibt. Aber wie gesagt, Kino ist eine scheinbar gute Lösung. Da scheitern wir dann daran, dass einige Fachbereiche eben nicht eine Vorlesung mit Beamer machen, sondern die sagen, wir brauchen große Tafeln und wir brauchen große Tische für jeden Studierenden. Und da wir die Kinoräume aber natürlich nur tagsüber kriegen und abends wieder Kino ist, können wir da keine Tische einbauen. Das ist, denke ich, undenkbar. Und deswegen wird es nicht für alle möglich sein, dorthin zu gehen. Und das müssen wir einfach gucken, was denkbar ist. Also wenn wir vom Verhältnis her verlieren wir ja nicht so sehr viel, aber es sind natürlich 4 Hörsäle. Im R-Gebäude haben wir 7 Hörsäle und wir haben natürlich in anderen Räumen und anderen Gebäuden auch noch Hörsäle von oder Seminarräume mit einer Kapazität von 100 Personen. Mehrere, die wir auch mehr nutzen könnten, die häufig heute nicht voll ausgelastet sind. Da sind häufig auch mal 30, 40 Leute drin. Insofern muss man alles eben ins Kalkül ziehen, um möglichst die richtigen Leute nach außen zu bringen. Und klingt jetzt erstmal alles ganz einfach, aber die Tücke steckt im Detail, weil ja die Lehrpläne aufeinander abgestimmt sind. Lehramtsstudierende in verschiedenen Fachbereichen mitstudieren sozusagen und Vorlesungen besuchen müssen. Und das muss natürlich dann auch so funktionieren, dass ich meinen Lehrplan auch dann irgendwie auch einhalten kann und dann nicht irgendwie in einer Viertelstunde von der Uni ins Kino muss oder umgedreht. Das muss dann halt irgendwie tageweise oder blockweise zumindest passieren. Und das ist nicht ganz so einfach, wie man das vielleicht so sich von außen denkt oder wie ich das mir vielleicht auch gedacht habe.
Ja, hier können bestimmt auch die neuen digitalen Möglichkeiten behilflich sein. Zum Beispiel, dass man eine Vorlesung hybrid anbietet, gleichzeitig noch als Livestream.
Genau, das sind wir, glaube ich, mittlerweile sehr gut aufgestellt.
Ja, jetzt geht es schon bald los mit dem Bau. Und ja, die aktuellen Bauprojekte an der Uni, die es auch immer mal wieder gibt, sorgen auch schon für Lärm. Und hier haben Studierende jetzt auch die Sorge geäußert, dass der Baulärm durch den Neubau von Gebäude X doch erheblich sein wird. Gibt es hier ein Lärmschutzkonzept?
Ja, das haben wir eigentlich bei allen Gebäuden, die wir auch in den vergangenen Jahren errichtet haben, versucht, eben so Lärm, mit so wenig Lärm wie möglich zu arbeiten. Das ist ganz klar. Wir wissen, wir haben natürlich Probebohrungen gemacht. Wir wissen so einigermaßen, wie der Untergrund ist. Was man aber tatsächlich vor Ort findet, das weiß man erst, wenn wirklich flächendeckend abgegraben ist. Und das kann ich jetzt nur aus der Erfahrung berichten. Beim Gebäude ZT waren tatsächlich größere Felsmassive erwartet. Und da wurde über Sprengung nachgedacht. Und das hat man dann sehr schnell gemerkt, dass man so nah an anderen Gebäuden, dort war die Tierforschung ja betroffen, nicht so massiv arbeiten kann und hat dann über hydraulische Sprengung nachgedacht, was sehr, sehr viel aufwendiger ist und hat das alles geplant und kam aber am Ende doch dadurch zurecht, dass ein sehr geschickter Baggerfahrer mit entsprechendem Gerät es geschafft hat, die Felsen so auseinander zu bringen, dass wir auch von der hydraulischen Sprengung kaum Gebrauch machen mussten. Also und das ist bei jedem Projekt im Prinzip hier auf dem Campus so. Wir haben einen sehr felsigen Untergrund und das ist immer der kritischste Bereich, wenn Bohrungen eben in den Fels gemacht werden müssen, weil sich das halt im Zweifel auch übertragen kann. Aber wir haben jetzt so viel gebaut in den letzten Jahren, auch im Umfeld. Das Gebäude, wo wir uns gerade befinden, ist ja auch in dieser Zeit gebaut. Auch da haben wir Bohrfallgründungen machen müssen, die relativ laut waren. Und das hat die Nutzer im Gebäude C auch nicht erfreut. Das ist natürlich immer so. Aber wenn es dann mal steht, dann ist man schon auch froh, wenn was geschaffen wurde. Und ich glaube, es gibt auch keine Alternative. Zumindest beim Gebäude X gibt es keine Alternative. Denn die Gebäude CDE, die sind ja von der Schließung bedroht. Wir haben die gesetzliche Auflage, diese Gebäude zu sanieren. Wenn wir dem nicht nachkommen, sind die Gebäude zu. Und dann, was bleibt uns dann als neu zu bauen? Dann müssten wir was in Konstanz anmieten. Wäre aber für die Universität denkbar schlecht, wenn wir diesen Campus-Charakter aufgeben würden und uns irgendwie in der Stadt vereinzeln müssten.
Also wir befinden uns gerade im Gebäude Y, für alle, die sich das jetzt nicht vorstellen können. Ja, vorhin haben wir kurz auch über das Forum Konstanz gesprochen. Das soll auch ein sehr großes Bauprojekt werden und wird auch als Prestigebau von der ganzen Baumaßnahme bezeichnet. Es wird da auch über die Universität der Zukunft gesprochen, dass sie stärker mit der Gesellschaft vernetzt werden soll. Können Sie uns diese Idee einmal genauer erklären?
Ich kann es aus baulicher Sicht versuchen. Also es ist so, dass wir im Forum werden wir Räumlichkeiten in verschiedenen Bereichen haben. Also wir werden einerseits Labore haben, die für Startups genutzt werden können, was wir bisher nicht haben an der Universität. Wir werden das Nanolabor dort ansiedeln, was derzeit im Gebäude P an die räumlichen Grenzen lange gestoßen ist. Das ist ein wesentlicher Teil von dem Forum. Wir werden aber auch Ausstellungs- und Veranstaltungsräume haben. Wir werden eine höherwertige Gastronomie haben, die eben auch Besucher anlocken soll, die eben zu diesen Ausstellungen, zu diesen Veranstaltungen kommen. Und da soll es eben einen direkten Kontakt aus der Wissenschaft in die Stadt oder in die Bevölkerung oder in die Öffentlichkeit geben. Und diese Chance wollen wir an dieser Stelle eben nutzen. Und das soll baulich Ausdruck finden, aber eben auch durch die gebauten Räume die Möglichkeiten erstmal bringen, die wir bisher nur sehr rudimentär haben.
Und es soll dann genau in der Mitte gebaut werden, also da, wo heute der Biergarten sich befindet.
Nein, das Forum, das wird zwischen P-Gebäude und W-Gebäude, also nördlich vom W-Gebäude errichtet, also im Prinzip zwischen Parkplatz Nord und W, also dem Werkstattgebäude. Und die neue Mitte soll ein großer freier Platz bleiben und deswegen rückt das Gebäude so ein Stück weit in zweite Reihe. Aber ja, es wird nicht die zweite Reihe wirklich sein, sondern es wird natürlich einen attraktiven Zugangsbereich geben und so weiter. Im Moment läuft da der Architekturwettbewerb an in den nächsten Tagen und im Herbst diesen Jahres wird es die Entscheidung zu dem Wettbewerb geben und da gibt es auch eine öffentliche Ausstellung, wo dann jeder auch hingehen kann. Das wird in der Sporthalle sein, wo man sich mehrere Tage dann die Wettbewerbsergebnisse ansehen kann.
Ja, ein Projekt, das schon sehr lange Also Idee existiert, soll jetzt auch Wirklichkeit werden, und zwar das Fab Lab. Das soll auf der Brücke bei dem R-Gebäude gebaut werden. Wie sieht hier der Stand aus? Kommt das nun?
Ja, ursprünglich hatten wir das im Forum mit realisieren wollen. Aber wir wollen natürlich in der Exzellenzstrategie schneller sein, als wir baulich vorankommen. Und deswegen wird es vorab in diesem Jahr schon errichtet. Und es kommt auf die Brücke zwischen R und A-Gebäude, als Leichtbau, um eben dort schon die Flächen in diesem Jahr bereitzustellen. Geplant ist, dass das im Sommer errichtet ist und im Herbst in Betrieb ist.
Ja, jetzt haben wir schon rausgehört, die Mitte soll erhalten bleiben. Da stellt sich auch die Frage, was passiert mit dem Biergarten, der sehr geschätzt wird von der Uni. Gibt es hier Ideen, wie man diesen auch während der Bauphase erhalten kann?
Ja, wir haben schon verschiedene Standorte untersucht. Wir haben jetzt den Auftrag, einen Standort näher auszuarbeiten, und zwar auf der Terrasse vorm L-Gebäude. Das ist der attraktivste Standort, der noch einigermaßen zentral gelegen ist. Und da sind wir gerade dabei. Da kommt jetzt ein bisschen dazwischen, dass das L-Gebäude eine massive Beeinträchtigung hat durch die Fassade, die nicht mehr in Ordnung ist. Und wir dort auch Baumaßnahmen haben. Das müssen wir eben jetzt abstimmen, dass wir mit dem Biergarten A, die Leute in einem ungefährdeten Bereich unterbringen, und B, nicht durch die Baustelle diese Fläche wiederum kaputt machen. Insofern sind wir da in enger Abstimmung, und ich glaube, wir finden aber da eine gute Lösung. Und wir wollen natürlich auch, dass der Biergarten erhalten bleibt, und sind da in enger Abstimmung mit den Betreibern.
Also das L-Gebäude, vielleicht noch zur Erklärung, ist das Gebäude vor den Naturwissenschaften.
Genau, ist das Chemiegebäude, ein Hochhaus. Und wir hatten im letzten Monat ist ein Fluchtbalkon dort zum Glück nicht abgestürzt, aber hat sich gelöst, und der wiegt halt mehrere Tonnen. Und um das Gebäude zu sichern, wurden in den letzten Wochen sehr viele Spriese, 280 Spriese zur Sicherung dieser Fluchtbalkone aufgestellt. Das ist aber natürlich nur eine temporäre Lösung, dass die Fluchtbalkone jetzt wieder genutzt werden können. Aber letztendlich muss die Fassade halt saniert werden. Bloß dafür ist noch kein Geld da, keine Mittel in den nächsten Haushalten eingeplant. Das kam jetzt sehr kurzfristig. Und wir werden aber deswegen auch abgesperrte Bereiche haben. Und das wissen wir jetzt noch nicht genau, wo die sind. Und das muss man im Zusammenhang mit dem Biergarten nochmal genau prüfen. Und wenn die Fläche da ist, dann kümmern wir uns halt um sonstige Dinge wie Wasser, Abwasser, Strom, was wir eben an dieser Stelle auch noch brauchen.
Ja, das sind dann bestimmt gute Nachrichten für alle Biergarten-Fans. Ja, und wir haben gemerkt, es gibt viel zu tun in den nächsten Jahren. Da wünschen wir viel Erfolg und dass alles auch innerhalb der Zeitpläne klappt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich ebenfalls.
Ja, und wir bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten. Folgt uns gerne auch auf Social Media. Ihr findet uns dort unter dem Namen 9B Podcast. Bis zum nächsten Mal.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
"9B" ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.